In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie leidenschaftliche Markenfans in einer moderierten Service-Community echten Peer-to-Peer-Support leisten. Wir diskutieren, warum Einhell konsequent auf In-House-Service statt Outsourcing setzt und wie man aus Kunden echte Markenbotschafter macht. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von QuestionPro, der Customer Experience Plattform, die es ermöglicht, das Kundenerlebnis ab dem ersten Kontakt über den gesamten Kundenlebenszyklus ganzheitlich zu managen. Mit der leistungsstarken Plattform von QuestionPro kannst du Feedback nicht nur in Echtzeit erfassen, sondern auch analysieren, verstehen und managen. Ob NPS, Kundenbindung oder Touchpoint-Analysen, alles ist zentral verfügbar und intelligent nutzbar. Aus meiner Sicht besonders interessant, QuestionPro ist der einzige Anbieter, der eine vollständig integrierte Customer Journey Management Lösung bietet. Du siehst also nicht nur, was deine Kunden denken, sondern auch wann, wo und warum. Das integrierte Community-Modul erlaubt es dann, weiterführende Fragen qualitativ oder quantitativ zu vertiefen. QuestionPro denkt Customer Experience ganzheitlich. Damit kannst du Daten wirklich strategisch nutzen, die Loyalität steigern und Wow-Erlebnisse schaffen, die bleiben. Mehr Informationen zu QuestionPro findest du unter www.questionpro.com/de. Kennst du das auch? Du stehst im Baumarkt, hast ein ambitioniertes Projekt im Kopf, aber weit und breit ist kein Mitarbeiter zu finden, der dir wirklich weiterhelfen kann. Genau an diesem kritischen Punkt der Customer Journey setzen viele Marken an, doch nur wenige schaffen es, den Service so tief in ihrer DNA zu verankern, dass er bereits hier zum echten Verkaufsargument wird. Wir fragen uns deshalb heute ganz konkret, wie schafft man es, die Lücke zwischen dem Versprechen im Marketing und der Realität am Point of Sale zu schließen? Warum ist es für die Kundenbindung so entscheidend, nicht nur in Ersatzteilen und Reparaturen, sondern in Projekten wie dem neuen Gartenhaus oder der perfekten Hecke zu denken? Welche Rolle spielen Peers im Verkaufsprozess und wie kann ich sie mir hier und im After-Sales nutzbar machen? Und wie steuert man eine globale Serviceorganisation, die trotz massiven Wachstums die menschliche Komponente nicht verlieren will? Mein heutiger Gast hat einen spannenden Weg hinter sich, der ihn vom Handel über Sales und Marketing direkt an die Spitze des Global Service geführt hat. Er verantwortet heute die Service-Strategie eines Unternehmens, das sich vom Private-Label-Produzenten zum globalen Lifestyle-Champion im Heimwerkerbereich entwickelt hat. Du darfst dich mit mir auf den Global Service-Leiter von Einhell, Nermin Gnam, freuen. Lieber Nermin, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, schön bei dir zu sein.
Nermin, du bist verantwortlich für den Global Service bei Einhell. Bevor wir uns jetzt um das Unternehmen selber kümmern, wollen wir uns noch ein bisschen dir kurz widmen, denn du hast gar keine klassische Service-Karriere hinter dir, was man ja vermuten würde, wenn jemand Global Service-Leiter wird, sondern du hast einen anderen Hintergrund. Vielleicht kannst du dir mal kurz erklären, wie du zu dem Thema Service gekommen bist.
Gerne. Also absolut kein klassischer Service-Hintergrund. Das kann man definitiv schon fest zu sagen. Ja, ich bin tatsächlich Kind des Handels. Ich habe im Handel meine Ausbildung beendet. Im Fotohandel damals war die erste Chance, Kundenkontakt intensivst wahrzunehmen. Habe dann nachher nach meiner Ausbildung langjährig im Sales gearbeitet, bei Top-Marken in der Konsumgüterindustrie. Habe dann diverse Kunden natürlich betreut in meinem Gebiet, sich entsprechend dann mehr Verantwortung angearbeitet und mehr Umsatz erzielt. Bin dann später auch ins Marketing gewechselt, hatte da die Chance tatsächlich auch zu lernen, was Markenaufbau bedeutet, wie eine Marke Vertrieb ergänzt, unterstützt. War dann lange Zeit auch im internationalen Business Development und bin jetzt im Service seit 2014. Also ich bringe im Prinzip so Vertrieb, Marketing, Business Development und Service zusammen und habe da natürlich ein bisschen eine andere Perspektive vielleicht als jemand, der nur im Service war.
Das finde ich eben gerade so gerade diesen Aspekt finde ich wahnsinnig spannend. Und du hast dann 2014, bist du zu Einhell gekommen oder war 2014 der Schritt in den Service rein?
Nee, 2014 war der Schritt in die Hausgeräteindustrie und dann auch in den Service.
Okay.
Ich bin damals tatsächlich, wie es so immer schön heißt, fast per Zufall, in den Service in der Hausgeräteindustrie gelandet, damals noch bei der Firma Bauknecht. Whirlpool, das war der erste Touchpoint, wenn man so will, mit Service, was ja auch eine sehr serviceintensive Branche ist, und bin seitdem jetzt eigentlich in der Hausgeräteindustrie geblieben und jetzt seit 2024 in der DIY-Industrie.
Ja. Mhm. DIY, Do-it-yourself-Industrie. Mit Einhell als Unternehmen. Einhell, wie gesagt, ich kenne die Akkus, aber ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie groß Einhell eigentlich tatsächlich ist und dass es ein Hidden Champion ist. Vielleicht kannst du so ein bisschen Hintergrund geben, was Einhell für ein Unternehmen ist und was die für eine Entwicklung hinter sich hatten jetzt in den letzten Jahren.
Ja, tolle Story. Also das war auch einer der Gründe, warum ich mich dann entschieden habe, Einhell auch beizutreten beziehungsweise mit dazugehören zu wollen. Einhell ist seit 1964 auf dem Markt. Typisches familiengeführtes Unternehmen. Standort ist Landau an der Isar, niederbayerisch. Traditionell regionaler Bezug. So gestartet, und wenn man sich mal die Historie anschaut, das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Wir haben letztes Jahr 1,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Mal wieder ein Rekordergebnis eingefahren und haben uns aus den 64er Jahren bis heute, sage ich mal, auch als Marke entwickelt, auch mit den Produkten, du hast es ja vorhin erwähnt, Akkukompetenz, 350 Geräte mit einem Akku. Unsere Historie liegt aber natürlich ganz woanders. Wir hatten früher durchaus auch andere Zeiten, wo wir eher im Einstiegsbereich unterwegs waren und oft auch Private Label produziert haben für den Handel. Ja.
Aber im Prinzip in dem DIY-Geschäft wart ihr von Anfang an? Nur die Marke kam erst später, verstehe
ich. Ja, genau. Also heute positionieren wir uns als die Akkukompetenz im Bereich Gartengerät und Werkzeuge. Mhm. Offen gesprochen gehen wir aber mittlerweile fast mehr in Richtung Lifestyle-Brand, also für die Werkstatt, für den Garten, für zu Hause. Auch einer unserer stärksten Wachstumssortimente ist der Bereich Bodenpflege. Dann haben wir natürlich noch das Thema Outdoor-Hobby und Wasser. Also wir haben mehrere Komponenten oder mehrere Bereiche, wo die Marke sich auch hinentwickelt, aber auch die Produkte. Ja.
Wie würdest du denn die Markenwerte beschreiben?
Ja, wir leben natürlich von der Innovation. Also ich meine, dieses Thema Akku, das ist natürlich, entspricht absolut dem Zeitgeist. Das ist eine nachhaltige Lösung, eine sehr kundenorientierte Lösung. Und wenn du dir vorstellst, du hast zig verschiedenster Geräte und hast ein Ladegerät und einen Akku und du kannst es einfach von einem zum nächsten wechseln, dann ist es genau eigentlich das, was die Kunden heute wünschen, was die Konsumenten heute wünschen. Und dann gibt es natürlich auch das Thema Qualität und die Verlässlichkeit. Und am Thema Verlässlichkeit arbeite ich ja mit meinen Teams. Verlässlichkeit beginnt ja nicht nur oder endet ja nicht mit dem Kauf, sondern ab dann beginnt es ja letztendlich, dass der Konsument auch immer das Gefühl hat, da ist jemand für mich da, auch wenn es mal nicht funktioniert. Ja.
Du hast gesagt, dass ein Fokus von euch ist, zu wachsen und alles, den Umsatz nochmal weiter auszubauen. Insbesondere in internationalen Märkten. Was heißt das, Internationalisierung bei Einhell? In welche Märkte geht ihr?
Ja, wir wollen natürlich dort sein, wo es die Konsumenten auch und die Handelsstrukturen dann auch gibt. Also überall da, wo das Thema Do-it-yourself, Garten, Werkzeug eine große Rolle spielt. Eigentlich gibt es ja kein Limit, Peter, weil eigentlich das Thema ja überall präsent ist. Aber wir haben natürlich Märkte, auf die wir noch schielen. Also wir sind Stand heute in 100 Märkten distribuiert, haben in 40 Märkten unsere eigene Tochtergesellschaft. Aber es gibt noch ein paar Märkte, auf die wir ganz starkes Interesse haben und hoffen, die dann auch entsprechend schließen zu können. Generell ist es ja relativ einfach, sei da, wo die Konsumenten sind, wo die Zielgruppe ist.
Ja. Sind wir gleich bei der Zielgruppe. Ich bin selbst ja begeisterter Handwerker und meine Frau macht sich immer lustig, wenn ich sage, ich muss jetzt im Baumarkt wieder stöbern und schauen, was es Neues gibt. Und dann wird hier auch irgendwas repariert und ich bin eigentlich auch ziemlich gut ausgestattet mit so Werkzeug. Bin ich jetzt ein typischer DIY-Kunde, so der Mann, der fast so alt ist wie eure Firma? Oder wie würdest du eure klassische Zielgruppe beschreiben?
Ja, darüber diskutieren wir natürlich auch intensivst im Haus, weil wir haben durch die Entwicklung auch der Marke natürlich auch neue Zielgruppen auch erschlossen. Also heute sprechen wir über die ambitionierten Haus- und Gartenbesitzer. Das können zum Teil auch Professionals sein, also die da durchaus ambitionierter sind und die Geräte auch jeden Tag nutzen. Aber in der Regel unterteilen wir unsere Zielgruppe eigentlich eher in so den klassischen Haus- und Gartenbesitzer, der hin und wieder Werkzeuge nutzt und Gartengeräte nutzt. Also du bist im Prinzip genau eine unserer Kernzielgruppen, wenn man so will. Und da gibt es mittlerweile auch für uns stärker im Fokus auch die sogenannte Professional-Kategorie, also die Commercial Customer oder die gewerblichen Kunden oder Zielgruppen, die natürlich auch für ihre Gewerke hin und wieder mal auch ein Werkzeug brauchen mit ein bisschen mehr Power, mit ein bisschen besseren, langlebigeren Komponenten. Und dafür haben wir ein separates Sortiment, was wir derzeit noch ausbauen.
Weil das setzt ja auch ein anderes Sortiment und eine andere Belastbarkeit der Produkte voraus. Also ihr habt da auch schon ein eigener. Und Frauen als Zielgruppe, spielt das eine große Rolle? Weil wir bleiben sehr männlich in unserer Diskussion bisher.
Ja, ich finde, es ist ein bisschen unterrepräsentiert. Also wenn man sich so die Präsentation anschaut, ja, Frauen sieht man da nicht so häufig, aber wir kriegen es ja letztendlich an der Front im Service ja mit. Also der Frauenanteil, wenn man so will, ich mag dieses Wort nicht so ganz genau, weil eigentlich sind ja alle Konsumenten uns gleich lieber. Aber wenn man so merkt, man spricht ja mit den Konsumentinnen und tauscht sich aus, da gibt es natürlich andere Needs zum Teil, aber der Frauenanteil wächst ganz eindeutig. Also das ist kein spontaner Trend, das ist definitiv nachvollziehbar und eindeutig.
Wenn du dir jetzt mal so die typischen Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden, die wie ich kurz vorher im Baumarkt waren und jetzt dann mit ihrem Produkt zu Hause sind, was haben die für Erwartungen an eine Marke wie jetzt Einhell als ein Beispiel?
Natürlich schwierig zu sagen, weil jede Zielgruppe so ein bisschen andere Erwartungen hat. Also wir haben ja vorhin über die Professionals gesprochen und über die ambitionierten DIYler. Was vielleicht beide haben, ist das Thema Einfachkeit und kabellose Freiheit. Also das verbindet beide so ein bisschen, weil das ist so die Erwartung, die heute auch in die Zeit passt. Ich meine, du kannst es ja selber vorstellen, wenn du im Garten bist und dann vertikutierst und hast du immer das Kabel, was du immer hinter dir herziehst. Das nervt ein bisschen. Also ich finde das nicht so ganz angenehm.
Ich habe keinen Garten, aber ich finde Kabel generell nervig. Aber
also erstmal die Einfachheit in der Anwendung mit der kabellosen Freiheit. Dann ist natürlich das Thema Qualität und Langlebigkeit natürlich immer wichtiger. Wir leben in einer Zeit, wo auch das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung wichtig ist. Mhm. Die Konsumenten achten darauf und es wird eher noch mehr als weniger. Deswegen ist das Thema Qualität und Langlebigkeit natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja. Und was man definitiv auch sagen kann, also wir sprechen ja bei uns intern immer über Produkte und das ist so die Welt, in der wir leben. Die Konsumentinnen und Konsumenten, die reden über Projekte, ja, die reden über eine Heckenschneide, die reden über ein Gartenhaus, was sie aufbauen, die reden über eine Renovierung. Und das ist im Service manchmal genau die Challenge, die wir haben, aus unserer eigenen Produktdenke sich mehr und mehr in die Projektdenke bei Konsumenten einzudenken.
Da sind wir eigentlich genau beim Punkt. Da geht es ja darum, wie bringe ich jetzt diese klassische Kaufjourney, die es gibt, die ja beim Projekt startet und nicht beim Schlagbohrer. Ja. Wie sieht denn so eine klassische Kaufjourney aus und welche Rolle spielen da heute vielleicht auch digitale Touchpoints mehr als früher?
Ja, wird natürlich wichtiger. Also wir sind auch mit unserer Zielgruppe dem Zahn der Zeit ja auch unterlegen. Also Online-Quellen gewinnen natürlich an Bedeutung. Also deswegen spielen wir natürlich viele Kanäle auch aus. Social Media musst du heute besetzen, logischerweise auch die eigene Website. Wir haben natürlich viele Kanäle. Theoretisch, eigentlich musst du so sagen, du musst die Zielgruppe dort begegnen. Du musst die Zielgruppe dort begegnen, wo die Zielgruppe sich auch aufhält. Wir haben aber auch, darf man nicht vergessen, eine ganz starke Handelspräsenz. Also über 90% unserer Absatzkanäle sind Handels-B2B.
Ja.
Also wir machen sehr, sehr wenig direkt mit den Konsumenten und da brauchst du natürlich auch am POS, also am Point of Through, wie ich immer sage, weil da entscheidest du es letztendlich, ob der Konsument zu deiner Marke greift oder zu einer anderen. Da musst du informieren, da musst du Begehrlichkeiten wecken. Da musst du die stupide Leidenschaft ein Produkt versuchen zu transformieren in eine Idee für ein Projekt. Und das ist die Herausforderung, die auch am POS sicher nicht ganz einfach ist. Ja.
Herausforderung, wie du den Kunden kriegen kannst, aber inwiefern hast du da, welche Möglichkeiten hast du als Marke Einhell am Point of Sale bei dem Mangel an Mitarbeitern, zum Beispiel jetzt in Baumärkten? Du kriegst ja keinen, der dir was erklärt. Wie bringt dir diese Leidenschaft rüber?
Na gut, also hier sind natürlich die Handelspartner einerseits gefragt, also dass wir die Handelspartner so gut wie möglich schulen und ihnen auch die Argumente zur Hand geben, damit sie, wenn dann der Verkäufer die Chance hat, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, ihn von der Marke auch überzeugen, von der Philosophie. Aber du hast es schon angesprochen, also die Konsumenten treffen ja oft im Baumarkt auf die Situation, dass viele Konsumenten gleichzeitig da sind und dass der Verkäufer dann als eben halt keine Zeit hat für sie. Und das war auch eine Feststellung, die ich selber auch persönlich wahrgenommen habe. Ich habe es ja vorhin erzählt, ich war ja vorher in der Hausgeräteindustrie, bin dann in DIY vor 1,5 Jahren gekommen und habe was Interessantes festgestellt, dass sich die Konsumenten, die dann nicht im Baumarkt erfolgreich wurden, in irgendwelchen Gruppen sich untereinander austauschen. Und zwar mit Leidenschaft, mit Herzblut. Und da wird gefragt, und wie hast du das denn gemacht? Erzähl mal. Und es war tatsächlich ein Phänomen, was mir von Anfang an ja klar gemacht hat, da gibt's etwas, was wir heute noch gar nicht so richtig bearbeiten. Hier ist eine Community, die sich selber untereinander hilft, ohne Zutun des Handels. Und das war auch eine der ja initialen Ideen, um vielleicht ein bisschen was anderes zu machen, als nur zu sagen, wir sind im Service da, wenn der Kunde uns braucht.
Ja. Das ist jetzt über die Service-Community, da wollen wir ja später auch nochmal im Detail drauf kommen. Ich würde jetzt gerne nochmal auf die Customer Journey und praktisch so das erste Aufschlagen von Kunden mit euren Produkten kommen, weil im Prinzip, wenn das einmal gut gelaufen ist, dann hast du ja den Akku und dann ist eigentlich schon die nächste Entscheidung eine Entscheidung, die basiert auf dem Material, was du schon hast, was du weit nutzen möchtest. Also insofern ist es, man muss ja nur einmal konvertiert haben. Das muss dann aber halt richtig gut sitzen, nehme ich an. Und Richtig. Da können ja schon die ersten Fehler passieren, nämlich dass praktisch beim ersten Mal Nutzen des Produktes oder bei den ersten Erfahrungen mit dem Produkt Probleme auftauchen, wo dann der Service einschreiten muss, beziehungsweise helfen muss.
Ja.
Was ist denn so ein klassisches Einsteigerprodukt und was sind so die typischen Schwierigkeiten, die Menschen haben, mit denen ihr dann helfen könnt im Service?
Ja gut, ein typisches Einstiegsprodukt ist natürlich aufgrund der Breite des Sortiments schwierig zu definieren, aber jeder spricht ja immer von so einem typischen Akkuschrauber. Ich glaube, einen Akkuschrauber hat jeder irgendwann mal zu Hause. Mhm. Und wenn man jetzt nur vom Akkuschrauber ausgeht, es gibt ja nicht den einen Akkuschrauber, sondern wenn du dich bei uns umschaust, zum Beispiel. Also auch beim Kauf eines einfachen Akkuschraubers gibt es natürlich schon Unterschiede, kann man ganz klar festhalten. Und wenn der Konsument, die Konsumentin das falsche Gerät kauft, durch eine falsche Empfehlung im Handel oder vielleicht auch einfach durch eine andere Einschätzung, dann sind wir natürlich im Service gefordert, aber wir wollen ja ein bisschen vor die Welle dann auch kommen, weil wenn der Konsument schon den Kauf getätigt hat, das merkst du dann oft in den Reviews zum Beispiel, also wir tracken natürlich die Reviews, wie ist die Zufriedenheit der Konsumenten mit den Produkten und wie du ja weißt, im Service ist man ja immer so ein bisschen hinter der Welle und hinter der Welle ist immer nicht gut, weil dann musst du immer versuchen, die Probleme zu lösen, die vorher entstanden sind. Das heißt also, je besser wir vorher informieren, je mehr wir verstehen, dass die Kunden in Projekten arbeiten und nicht in Produkten denken, desto leichter wird man es auch tun, diese typischen Fehler auch zu minimieren und eben den Akkuschrauberkunden zu sagen, hey, für dieses Projekt musst du dann bitte ein anderes Gerät kaufen, weil damit wirst du nicht glücklich.
Das
und das sind genau diese Gespräche. Ne?
Das ist natürlich genau, eigentlich ist der Service dadurch ja ein echter Verkaufs-Touchpoint geworden und im Prinzip auch, gerade wenn ich vielleicht ein bisschen unsicher bin, ob das jetzt das richtige Instrument ist, das ich mir gekauft habe, oder das richtige Werkzeug, das ich mir gekauft habe, ist, wenn mich dann jemand abholt und mich in meine Emotion wieder packt und mir sagt, naja, das kann man schon, aber vielleicht braucht man auch noch das und das dazu, dann gibt einem das auch eine gewisse Ruhe.
Ja, deswegen, also ich definiere uns auch nicht als sogenannten klassischen After-Sales. Ja. Also das reduziert, finde ich, die Aufgabe nur auf eine Dimension, die aus meiner Sicht viel zu wenig ist. Wir sind ja ganz stark auch im Pre-Sales unterwegs. Das heißt, helfen auch den Konsumenten bei der Entscheidung. Aber auch da, wir denken nach wie vor immer natürlich in Produkten, weil das ist die gemeinsame Basis, über die man sich unterhält. Aber wie gesagt, das geht ja immer über das Produkt hinaus, weil es ja nur ein Mittel zum Zweck ist.
Ihr spielt natürlich die Rolle des Produktverstehers.
Ja,
deshalb müssen natürlich eure Mitarbeiter ja auch die entsprechende Ausbildung haben, beziehungsweise ihr müsst auch in ausreichender Menge Mitarbeiter haben, die sowas beantworten können. Wie viel arbeiten denn bei euch in der Serviceorganisation?
Also wir haben weltweit circa knapp 400, also verteilt natürlich auf die Tochtergesellschaften. Wenn ich jetzt über den Kernmarkt spreche, Deutschland und Österreich, wo ja auch die Wurzel, sage ich mal, des Unternehmens hängt, da sind wir einer der wenigen Hersteller, die tatsächlich investieren und auch eigene Mitarbeiter am Standort beschäftigen. Das heißt, wir haben im Bereich Contact Center oder Consumer Interaction Center, wie wir es nennen, circa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Telefon täglich im Einsatz sind, sogar auch am Wochenende. Wir haben eine eigene Reparaturabteilung mit eigenen Technikern und können damit auch sicherstellen, dass die Reparatur schnell durchläuft und im Worst Case die Mitarbeiterin am Telefon sogar direkt zum Techniker gehen kann und sagen kann, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Gerät? Also wir haben nichts externalisiert. Das ist bei uns alles, das gehört zur Service-DNA dazu.
Mhm. Ist das auch ein Mittel, dass man eigentlich sicherstellt, dass die Menschen, die am Telefon die Fragen beantworten oder per E-Mail die Fragen beantworten, eigentlich auch die Erfahrung mit den Produkten haben, dass ihr so nah eigentlich auch an der Reparaturabteilung aufgestellt seid? Oder was macht ihr sonst noch an Schulungen, damit die Leute wirklich immer topfit im Produkt sind oder sind die selbst so begeistert von?
Ja, ich glaube, wenn du im Service arbeitest, musst du erstmal eine gewisse Leidenschaft und Begeisterung für die Produkte auch mitbringen. Ich glaube, ohne wird es nicht gehen. Also wenn ich mir mal mein Team anschaue, ich bin ja seit 1,5 Jahren dabei. Wir haben eine starke Stammmannschaft, die schon seit vielen, vielen Jahren dabei ist. Also da tut das Unternehmen sehr viel, damit die Fluktuationsquote sehr niedrig erstmal ist. Das erleichtert uns im Service natürlich auch das Leben, weil wir haben tatsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon seit 25, 30 oder 35 Jahren oder sogar noch mehr mit dabei sind. Und das hilft natürlich bei so einer Marke, die mit einer langen Historie auf dem Markt ist, auch Kunden zu bedienen, die vielleicht mal vor 30 Jahren was gekauft haben und jetzt eine Anleitung dafür suchen. Also es ist durchaus nicht unüblich. Und wir versuchen, und du hattest vorhin noch gefragt, was sind so die typischen Argumente auch für, oder was die Markenwerte sind. Wir haben natürlich ein Thema, das ist das Thema Innovation. Also wir haben ja ein Innovationsfeuerwerk, seitdem ich da bin. Also ich bin jedes Mal überrascht, was wir alles an tollen Produkten auf den Markt bringen. Und es ist tatsächlich im Service für uns eine Herausforderung, die wir auch gerne angehen, weil Innovation heißt ja, dass wir bei einem tollen Unternehmen beschäftigt sind. Wir müssen aber sicherstellen, dass die Konsumenten auch die gleiche Qualität bekommen wie bei den Produkten, die vorher auch schon da waren.
Und ihr müsst auch sicherstellen, dass die Mitarbeiter nicht nur das Gerät von vor 20 Jahren kennen, sondern auch das Neue, das gerade erst seit 2 Wochen auf dem Markt ist.
Ne? Genau. Und dazu kommt natürlich noch, wir haben uns ein internes KPI gesetzt, dass der Anrufer, dass der Konsument, der bei uns anruft, eine sogenannte First Resolution Rate, dass sie relativ hoch ist. Das heißt, dass das Problem sofort beim ersten Anruf gelöst wird und damit nicht noch ein zweiter Anruf nötig ist. Und das messen wir tatsächlich und sind dabei deutlich über 90%. Das heißt, über 90% der Konsumenten kriegen beim ersten Anruf auch eine Antwort. Aber das bedeutet dann natürlich wieder umgekehrt, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so topfit machen müssen, damit die auch in der Lage sind, auch die Frage zu beantworten.
Mhm. Ja. Welche anderen KPIs sind denn dann, also First Contact Resolution ist eigentlich überall ein Top-Indikator, ja, der ist nur selten so hoch ausgeprägt. Was sind für dich so die zentralen Qualitätsmerkmale und KPIs, die du dir anschaust im Service bei euch?
Also ich definiere das so, das Wichtigste für uns ist die Kundenzufriedenheit. Also die tracken wir mit einem externen Partner, mit der Gruppe Nymphenburg, und dann befragen wir Konsumenten, die bei uns tatsächlich auch einen Kontakt mit uns hatten, sprich entweder nach einer Reklamation oder nach einer Ersatzhaltestellung. Und natürlich messen wir zig viele KPIs. Es ist im Service ja sehr, sehr häufig der Fall, dass man Dashboards hat ohne Ende. Ja. Für mich ist aber nur ein Thema das Wichtigste, Kundenzufriedenheit. Wenn die top ist, dann machen wir grundsätzlich unten was richtig, weil das andere sind ja nur die Treiber, die sogenannten Enabler, damit der Kunde auch zufrieden ist. Also so definiere ich das.
Ja, wenn ihr First Contact Resolution bei 90% habt, dann macht er da auch im Vorfeld wahrscheinlich schon relativ viel richtig. Aber
es gibt eine Korrelation, wenn man so will. Wenn du gut in der Performance bist, wenn du schnell bist, wenn du relativ schnell ans Telefon rangehst, wenn du die natürlich, so wie gerade eben angesprochen, die First Contact Resolution Rate hochhältst. Wir messen natürlich die Wiederempfehlungsrate nach einem Servicefall. Wir messen eigentlich alles. Wir haben viele, viele Messpunkte, NPS, CSAT und wie sie nicht alle heißen. Aber für mich der zentralste Punkt ist die Customer Satisfaction. Wenn wir da richtig sind, dann machen wir grundsätzlich erstmal vieles richtig. Das andere sind dann eher Effizienzthemen, wo du dann noch versuchst, in der Prozessorganisation noch was anzupassen. Aber nochmal, das sind alles Treiber, Enabler, damit die Kundenzufriedenheit da ist. Also ich glaube, wenn man sich heute nur auf die KPIs konzentriert und auf sein Dashboard schaut als Serviceverantwortlicher und sagt, ey, super, läuft ja alles, und nicht bei den Kunden zuhört, auch sich mal hinsetzt, mal die Gespräche sich anhört, dann macht man grundsätzlich was falsch, weil die Dashboards, die zeigen nicht immer die volle Wahrheit. Ja.
Wir hatten im Vorgespräch ja vereinbart, dass wir über eine Sache reden, die jetzt eigentlich wieder ein bisschen weggeht von den Prozessen und von dem optimalen Ausgestalten, nämlich die Einhell Service Community. Communities sind ja im Moment sehr en vogue mit Kunden, aber diese klassische auf Serviceaufgaben spezialisierte Community, also keine Insights-Community, sondern tatsächlich eine Community rund um die Marke gebaut, das ist schon was Besonderes. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr sowas bei Einhell aufbauen wollt?
Ja, manchmal muss man sich einfach auch trauen, neue Wege zu gehen. Und ich habe es dir ja vorhin erzählt, was ich selber festgestellt habe, als ich angefangen, dass es tatsächlich in den sozialen Medien tatsächlich schon Gruppen gibt, die komplett unmoderiert von uns sich selber austauschen. Mhm. Also es ist letztendlich kein Phänomen, was wir uns jetzt so eigen gemacht haben und gesagt haben, wir bilden jetzt eine Service-Community und nennen die unsere, sondern die gab es auch schon vorher. Nur die war halt eben anonym, die war unmoderiert, die war einfach außerhalb unseres Kosmoses. Und was wir versucht haben, rauszufinden, und das gibt uns ja letztendlich auch die Messung auch der Kundenzufriedenheit immer her, wir haben ja durchaus viele Einhell-Fans draußen, die einfach hinter der Marke stehen. Ja, also wenn du dir mal in diese Social-Media-Gruppen, wenn du dich da mal bewegst, ich hatte da so ein paar Erlebnisse, wo ich gedacht habe, hey, was bin ich denn hier von der tollen Marke eigentlich gelandet vor 1,5 Jahren? Da hatten wir Einhell-Fans, die sich tatsächlich eine eigene Bettwäsche auf eigene Kosten produziert haben und damit schlafen. Die sich eigene Kissen produziert haben, die, also das ist etwas, was eigentlich über die typische Markenliebe hinausgeht. Das ist schon fast Obsession, wenn man so will. Und das heißt also, wir haben durchaus in den Gruppen Menschen, die mit der Marke mitgewachsen sind, die so hinter der Marke stehen, dass die anderen einfach gerne helfen. Also da kannst du dann auch anrufen beziehungsweise irgendwie eine Frage haben zu dem Projekt und dann helfen die dir, als ob es eigene Mitarbeiter wären. Ja. Das machen die schon immer in den Social-Media-Kanälen for free, weil sie einfach ihre Begeisterung, ihre Leidenschaft mit der Marke gerne teilen. Also das war das Phänomen, was wir festgestellt haben. Ja.
Das gibt's ja auch zum Beispiel in der Automobilindustrie, also so Markenfans. Aber die Automobilindustrie hat sich da sehr vornehm zurückgehalten und hat das jetzt nicht wirklich genutzt, so wie ihr das gemacht habt, daraus ein eigenes, ja, stärker ans Unternehmen gebundene Community, die dann auch im Prinzip mit euch Hand in Hand den Service ausliefert, gemacht. Wie genau habt ihr denn die Einhell-Community gebaut? Oder wie schaut das heute, wie kann man sich das vorstellen?
Also erstmal haben wir natürlich kontrovers auch im Haus diskutiert. Also das ist natürlich dann auch schon ein hohes Risiko, weil die alte Weisheit im Service, es gibt den Kunden nie aus der Hand. Und wir haben ja mit der Service-Community genau das Gegenteil bewiesen. Wir haben gesagt, wir glauben, dass wir einfach draußen Menschen haben, die so hinter der Marke stehen, die uns helfen können mit ihrer Begeisterung, anderen zu helfen. Und es ist auch nachgewiesen, dass persönliche Empfehlungen natürlich auch wertvoller und auch vertrauenswürdiger sind als Empfehlungen von Mitarbeitern eines Hauses oder eben nur von der Werbung. Ja, das ist kein neues Phänomen. Wir haben erstmal auf Ausschau gehalten nach einem Partner, der uns helfen kann, die Lösung aufzubauen. Sind da auf ein spannendes Unternehmen gestoßen, die ich persönlich auch schon seit ein paar Jahren kenne. Das ist das Unternehmen Guru aus der Schweiz, die genau solche Lösungen, Software, also Service-Lösungen anbieten. Das heißt also, die Plattform selber ist nicht von uns, sondern die haben wir im Software-as-a-Service-Modell uns zunutze gemacht und haben danach, im Nachgang, sind wir in die Akquise gegangen und haben tatsächlich Einhell-Fans in den einschlägigen Kanälen gefragt, hey, habt ihr Lust mitzumachen? Habt ihr Lust, wir wollen was Interessantes aufbauen? Und haben natürlich dann auch ein paar Benefits eingebaut für die Fans, dass die auch noch was dazu haben. Also das nicht einfach so nebenbei noch machen. Also das ist schon ein Konzept, was auf Gegenseitigkeit beruht. Win-win-win, wenn man so will. Ja.
Diese Plattform ist schon spezialisiert auf Customer Service. Also im Prinzip kann auch angebunden werden an eure, die können theoretisch auch weiterleiten, haben Zugriff auf eure Service-Daten, oder ist das, steht das außerhalb eurer Service-Organisation?
So, an sich ist die Service Community als optimale Ergänzung zum bestehenden Service auch gedacht, den wir haben. Also es ist kein Ersatz für unseren Service, der heute schon da ist, der super, super performt, und wir sind auch sehr glücklich, dass wir richtige Menschen bei uns auch haben. Das wird uns auch immer bestätigt, wenn Handelspartner bei uns im Hause sind. Da arbeiten ja richtige Menschen bei euch. Das ist ja ganz toll zu sehen. Nein, das ist tatsächlich eine optimale Ergänzung. Stell dir vor, du bist am Mittwochabend zu Hause, 22 Uhr, hast einen stressigen Arbeitstag hinter dir, hattest keine Zeit, in den Baumarkt zu gehen. Und informierst dich gerade, wie kannst du denn, wie gesagt, zum Beispiel eine Ecke schneiden oder wie kannst du das Gartenhaus aufbauen? Dann gehst du auf die Einhell.de, vernetzt dich mit der Community und dort wird dir dann geholfen. Das ist die Idee.
Also über die Webseite von euch in die Community, die ihr da aufgebaut habt. Also genau, okay.
Mhm. Also wir haben sie natürlich dort positioniert, wo auch die meisten Anfragen reinkommen. Also wenn man sieht, was kommt denn da rein? Also viele haben natürlich Fragen, wo bleibt denn meine Ersatzteilbestellung? Das ist nach wie vor das Kerngeschäft, was unsere internen Teams abwickeln. Da hat die Community auch keinen Zugriff drauf. Die Community ist so gesehen das perfekte Pendant, wenn es darum geht, am Wochenende oder auch am Abend Produktfragen einerseits zu beantworten, Projekte zu diskutieren, die letzten Projekte miteinander zu teilen. Wie hast du das denn gemacht? Erzähl mal so ein bisschen. Und offen gesprochen kommen wir teilweise auch Antworten von den Einhell-Fans, die sich dort betätigen, wo wir selber auch lernen, was für tolle Produkte wir haben. Also wir haben gewisse Ideen dort generiert, die wir so hätten eigentlich gar nicht wahrscheinlich generieren können, weil einfach die Nutzer natürlich mit den Geräten täglich umgehen. Also für uns.
Ja, du hast gesagt, ihr habt die bewusst angeworben. Aber wie wird man denn Mitglied? Ich meine, nur weil ich jetzt zweimal was gepostet habe, bin ich ja noch kein ausgewiesener Einhell-Fan. Und ob ich die Bettwäsche ausgedruckt habe oder nicht, das kannst du auch so vorab gar nicht feststellen. Also müssen die einen Test durchlaufen, müssen die Fotos ihrer Wohnung schießen, ihren Maschinenpark zeigen. Wie wirst du da Mitglied in der Community?
Ja, ich meine, das Thema Qualität ist natürlich wichtig. So wie du sagst, also Fans gibt's viele. Vielleicht muss man nochmal über den Begriff Fan nochmal sprechen. Was ist denn ein Fan? Also ein Fan ist für uns, unterhalten wir uns immer an diesen Klassiker der Fan-Methode. Fan ist jemand, der grundsätzlich von der Marke überzeugt ist und sagt, tolle Produkte, tolle Leistung, aber auch eine gewisse emotionale Bindung zu der Marke auch der hat. Also ansonsten ist es kein Fan, sonst ist es jemand, der heute bei der Marke A kauft und morgen bei der Marke B. Also die gewisse Verbundenheit zur Marke muss schon da sein. Und das haben wir natürlich abgeprüft. Das heißt, der Klassiker oder der klassische Vorgang war, wir haben mit klassischen Ads gearbeitet, haben dort in den einschlägigen Gruppen gepostet, habt ihr Lust mitzumachen, da haben sich viele gemeldet, mussten allerdings einen Test durchlaufen. Also es ist nicht so, dass du da Standard gleich reinkommst. Wir wollen natürlich ein bisschen was über dich erfahren, wer du bist, warum du das gerne machen willst, was verbindet dich mit der Marke Einhell. Wir haben dann auch unter den Einhell-Fans oder den sogenannten Experten, wie wir sie nennen, also Einhell-Service-Community-Experten, aufgeteilt zwischen Garten und Werkzeug, weil wir da auch festgestellt haben, dass es durchaus eine gewisse Art an Spezialisierung dann auch gibt.
Ich habe einen Garten, ich könnte da gar nichts dazu sagen.
Ja, du hast halt Werkzeug. Also wenn du, das ist kein Nachteil, lieber Peter, wir wollten einfach nur dadurch, dass wir auch viele Anmeldungen hatten, tatsächlich versuchen, eine gewisse Spezialisierung dann auch darzustellen. Und ich muss dir wirklich sagen, die mussten natürlich einen Test durchlaufen. Also, und der Test war so hart gestrickt, dass wir selber auch zum Teil nicht durchgekommen sind. Also wir haben bewusst auch die Hürde so hochgelegt, dass wir auch sicherstellen, dass wenn wir unsere Konsumenten dort einladen in die Journey, dass sie tatsächlich auch jemand haben, der sich auskennt. Aber das hat uns auch noch nicht gereicht. Also wir wollten schon noch wissen, warum sie das denn gerne machen wollen. Was ist denn die Motivation dazu? Also es gibt ja monetäre Motivation, aber es gibt einfach auch andere Themen. Und die es dann geschafft haben, also wir hatten eine hohe dreistellige Anzahl an Bewerbungen, die sind dann tatsächlich in die Einhell-Service-Community als Experte zugelassen.
Ja. Mhm. Und was hatten die jetzt dann davon? Habt ihr die eingeladen zu euch ins Werk oder zu euch in die Organisation, dass man sich auch mal persönlich kennenlernt? Oder wurden die speziell geschult? Hat die dann Schlagbohrer gekriegt? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Also wir sind damit gestartet letztes Jahr, Ende Juli, Anfang August. Ich glaube, Ende Juli 2024 war es. Und wenn ich das heute aus der jetzigen Zeit mal so zurückblicke, was wir da alles gemacht haben, das entwickelt sich jetzt so ein bisschen auch selber. Also natürlich hatten wir am Anfang erstmal eine Schulung für die Experten angeboten. Dann gibt es natürlich über die Plattform auch die Möglichkeit, über die Netiquette so ein bisschen zu sprechen, also auch ein bisschen Hinweise zu geben, wie man denn mit Konsumentinnen und Konsumenten umgeht. Weil es findet ja bei uns auf der Plattform ja auch statt. Also du hast trotzdem natürlich auch einen Anspruch, dass hier die Netiquette auch gewahrt wird. Aber ja, in der Tat, also Bilder werden hin und her geschickt. Das sind mittlerweile persönliche Freundschaften, die entstehen. Wir haben durchaus auch Menschen, die uns dann als Experte besuchen, vor Ort im Werksverkauf bei uns vorbeischauen. Wir machen immer hin und wieder auch mal Wettbewerbe, wir hatten neulich oder letztes Jahr eine tolle Halloween-Challenge zum Beispiel. Da haben viele Bilder reingeschickt mit geschnitzten Kürbissen oder was es da nicht immer alles gibt. Wir tun da natürlich viel, damit die Gruppe dann auch wirklich Spaß daran hat, abgesehen jetzt mal von der reinen Community-Arbeit mitzumachen. Und wir sehen da durchaus auch für die Zukunft viele neue Aspekte, wie zum Beispiel, dass wir Insights generieren, dass wir Produktideen generieren mit den Fans, weil das sind wirklich die Hardcore-User. Also die kennen die Marke, die kennen die Produkte, die wissen, worum es geht. Das Potenzial mit dieser Kernzielgruppe, was darüber hinausgehendes aufzubauen, die ist definitiv da, weil wir können uns zum Beispiel durchaus auch vorstellen, Produkttestings damit mit der Gruppe auch zu machen, Open Innovation Projekte mit der Gruppe durchzuführen oder Customer Co-Creation ist es ja so ein toller Begriff. Also viele gehen ja über Agenturen und versuchen zu rekrutieren. Und wir haben schon jemanden, der bei uns schon da ist und namentlich bekannt ist, ja.
Die sind natürlich auch nicht ganz typisch für alle eure Kunden. Also das Produkt könnt ihr wahrscheinlich schon ganz gut testen, aber praktisch die Customer Journey schaut bei denen schon anders aus, allein in der Tatsache, weil sie halt solche Experten sind. Habt ihr jetzt auch schon Erfahrung, wie viel verlassen so eine Community dann wieder? Also wie hoch ist denn praktisch da die Verlassensrate?
Ja, wir sind ja gestartet letztes Jahr, wie gesagt, im Juli, August. Und dadurch, dass wir im Saisongeschäft sind, hast du natürlich auch diese typische Saisonalität. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben natürlich in der Gruppe auch Experten, die dann zum Teil vielleicht auch bei anderen Marken dann auch als Experte tätig ist. Also nicht im Bereich DIY, da sind wir tatsächlich sicherartig, aber im Bereich Fashion, im Bereich Biking zum Beispiel. Also die Rate ist tatsächlich gar nicht so hoch. Wir wollen natürlich ein gewisses Level dann auch erreichen. Also wir haben uns intern das Ziel gesetzt, eine gewisse Anzahl an Experten da zu haben, damit möglichst jeder auch bei Bedarf, auch in der Sommerzeit, wenn die Peaks sind, entsprechend rankommt.
Ja, jetzt geht's ja los wieder, ne?
Ja, klar, absolut. Ja. Mhm. Und ja, ich glaube schon, dass du immer so mit einer Quote rechnen musst von 10% plus minus, die du dann vielleicht jährlich nochmal nachstaffen musst. Aber das gehört dazu. Ich meine, das haben wir ja auch bei den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. 10% ist auch schon wieder eine Rate, die sehr, sehr gut ist. Also ich meine, das ist natürlich, weil ja Beschäftigung da ist durch die Community.
Ja, und die läuft ja auch unter jetzt auch in der sauren Gurkenzeit, wie du es vorhin formuliert, wo es ein bisschen ruhig ist. Es ist ja gar nicht so. Also viele informieren sich jetzt ja schon über die anstehenden Projekte für das Frühjahr, für den Sommer. Wir haben neue Produkte auf den Markt gebracht. Also es ist natürlich jetzt weniger als im Sommer, aber wir haben für Merck nach wie vor noch relativ hohen Traffic auch auf der Plattform. Ja.
Du hast gesagt, als ihr es aufgebaut habt, das erstmal in den Kernmärkten gemacht, also so Deutschland, Österreich, Schweiz. Habt ihr diese Communities jetzt in anderen Ländern auch schon in den Startlöchern? Habt ihr da auch angefangen zu rekrutieren? Gibt es da Unterschiede, wie das abläuft im Vergleich zu jetzt dem Kernmarkt?
Ja, Unterschiede eigentlich nicht. Wir sind tatsächlich gestartet in Deutschland und Österreich, weil es naheliegend ist, weil da die Marke herkommt. Dann haben wir natürlich auch von der Markenbekanntheit auch die stärksten Werte. Dann ist auch eine Community natürlich schon da. Es hat ja auch was mit Sprachen auch zu tun. Also da kommen natürlich auch Fragen, die regional oder landesspezifisch dann auch sind. Das heißt, wir brauchen dann auch die Experten, die aus den jeweiligen Ländern dann auch kommen. Und wir werden jetzt im Laufe des Jahres 2026 weitere Märkte aufschalten, haben da auch schon einen ganz klaren Plan. Es ist natürlich so, dass wir da immer schauen, wie weit sind wir da als Marke? Sind wir da schon breit distribuiert? Ist die Marke auch bekannt? Sprich, kriegen wir auch genug Fans mit in die Community mit rein? Wann der Nebeneffekt ist, allerdings muss man nur dazu sagen, wir haben die Community in Deutschland und Österreich eigentlich als deutschsprachige Community positioniert. Die Menschen, die sich da gemeldet haben, haben uns aber gesagt, hey, ich kann da auch andere Sprachen machen. So ist es ja nicht. Und wenn du mal da anschaust, wir haben bis zu 20 Sprachen, die wir heute schon in der deutschen Community abdecken können. Und das macht es spannend. Das heißt, wir haben durchaus auch in der deutschen Community Gespräche, die in einer anderen Sprache stattfinden. War so nicht geplant, aber ist eben Ergebnis der Experten, die da sind.
Das könnte jetzt natürlich durch KI auch ganz besonders einfach werden, weil ich nehme an, das sind ja keine 1:1 persönlichen Gespräche, sondern das läuft ja in der Regel über Chat oder über Posts und Antworten.
Das läuft peer-to-peer direkt, also zwischen den Konsumenten, der eine Frage hat, und den Experten. Also es ist jetzt kein öffentlicher Chat, so wie man es vorher...
Ist da nicht abgelegt, das ist immer nur...
Persönlich. Ah. Also wir sagen ganz klar, persönlicher Austausch ist das stärkste Thema, was du hast. Also das heißt, du stellst eine Anfrage zu einem Projekt, bekommst dann durch eine Selektion den Experten zugewiesen, der dir am besten helfen kann, weil wir werten natürlich auch aus, wer kann am besten diese Frage beantworten. Und auch die Experten selber gehen ja nur da dran, wenn sie tatsächlich auch eine Antwort geben können. Also wenn du nachts um 3:30 eine Idee hast zu irgendeinem Akkubohrschrauber, dann meldet sich auch der Experte, der tatsächlich auch an und davon
ja, auch hat. Keiner aus dem
Reich ja, oder zum Beispiel, ja genau.
Ja, okay.
Mhm. Also das ist definitiv richtig. Und mit den Sprachen, wie gesagt, ist es tatsächlich so, wir müssen gewisse Sprachcluster abbilden, weil das natürlich die sprachliche Komponente darf man nicht vergessen. Aber es soll immer richtig und wichtig sein, dass der Konsument, der diesen Service nutzt, merkt, da ist ein richtiger Mensch dahinter. Deswegen ist da, wenn du auch auf die Community gehst, das ist ja nicht anonym. Wir haben die Experten ja auch mit Bild beschrieben. Also die haben sich selber auch beschrieben. Da steht zum Beispiel drin, ich bin der Michael, bin 50 Jahre alt, arbeite schon seit 20 Jahren für Einhell, und die posten dann gerne auch ihre Stories da mit rein und auch Bilder von ihnen mit rein. Du sollst ja als Konsument das Gefühl haben und auch sehen, dass du mit einem richtigen Menschen den Dialog führst und nicht mit irgendeiner KI, die im Hintergrund antwortet.
Mhm,
deswegen ist dieser persönliche Service, den wir heute auch schon im Contact Center haben, hier konsequent fortgesetzt, eben am Wochenende oder auch eben unter der Woche immer hat. Ja.
Zum Schluss vielleicht noch die Frage, wenn jetzt andere Unternehmen angefixt werden von der Idee einer Service-Community, und jetzt unterstelle ich mal, dass das jetzt nicht eure Wettbewerber sind, sondern ganz generell. Was würdest du sagen, für welche Unternehmen oder für welche Marken ist sowas wirklich sinnvoll? Wo kann man wirklich was bewirken? Und in welchem Bereich sollte man vielleicht doch lieber drauf verzichten, weil sich vielleicht die Community-Mitglieder nicht finden oder weil sie das Produkt dafür weniger eignet?
Also ich würde es erstmal generisch beantworten. Es bietet sich auf jeden Fall Unternehmen an, die den Kunden zuhören wollen, die den Konsumenten zuhören wollen. Mhm. Also das ist, dass du einen persönlichen Kanal öffnest und nicht alles in Richtung KI auslagerst und hoffst, dass durch viele Self-Services und möglichst viele gute Chatbots und Voicebots deine Kunden schon irgendwie die Fragen beantwortet kriegen. Also wenn dir der persönliche Dialog wichtig ist, das ist, glaube ich, erstmal eine Kernvoraussetzung. Das ist eine Frage der Haltung, also wie wichtig ist mir Service und wie persönlich soll der Service sein? Das ist mal die erste Frage. Dann die zweite ist sicherlich, wie erklärungsbedürftig sind denn die Produkte? Oh. Also wenn du zum Beispiel im Bereich Commodity-Produkte bist, wo es eigentlich gar nicht so viel Erklärungsbedürftigkeit gibt, sondern das ist relativ eindeutig, was du bekommst, dann ist diese Community, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Und du brauchst natürlich auch leidenschaftliche Produkte oder in der Industrie, die Leidenschaft repräsentiert. Also Es ist ja kein Zufall, dass im Bereich Biking zum Beispiel oder Hobby Es durchaus viele gibt, die in dem Bereich tätig sind. DIY passt dazu natürlich optimal. Bist du im Bereich, ich weiß es nicht, Medizinprodukte, wo relativ wenig Leidenschaft da ist, dann kann ich mir das wenig vorstellen.
Nein, das ist rechtlich nur schwierig. Das ist
sowieso
schwierig, weil das alles so geregelt ist. Da muss man sehr aufpassen, als Hersteller sowas überhaupt aufzuziehen. Gibt's aber auch. Da gibt's natürlich auch die Selbsthilfegruppen.
Also eigentlich an sich, wenn dir wirklich die Fanbindung wichtig ist und du sagst, also ich möchte diesen persönlichen Dialog dann auch fortführen, möchte meine Fans, die ich habe, auch entsprechend einbinden, noch besser an die Marke auch zu binden. Also für mich ist das der beste Markenbotschafter, den wir haben können. Also wir investieren ja viel im Marketing, damit wir auch viele neue Zielgruppen für uns gewinnen. Hier haben wir eine Gruppe an Menschen, die so hinter der Marke stehen, die machen das einfach aus purer Leidenschaft für die Marke und transportieren unsere Botschaft an anderen und machen dann aus Fans generiert man neue Fans. Das ist einfach ein Konzept, was ich grundsätzlich jedem empfehlen kann, der auf Fans grundsätzlich steht, auf langfristige Kundenbindung steht. Ja.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Jetzt wissen wir, dass es sich auf jeden Fall lohnt, dass man Fans dann auch sinnvoll und ohne sie auszunutzen in den Service mit einbinden kann, weil alle miteinander davon was haben. Ganz herzlichen Dank, Nermin, für diese tiefen Einblicke. Danke.
Gerne. Hat mich gefreut. Lieben Dank dafür.
Das war Nermin Gnam, Global Service Leiter bei Einhell. Mehr Informationen zu Nermin findest du wie immer in den Shownotes. Die Erkenntnis, dass Service bereits im Pre-Sales beginnt und durch Inhouse-Kompetenz zum Wettbewerbsvorteil wird, ist ein wichtiges Signal für viele Branchen. Wenn du also jemanden kennst, der gerade vor der Herausforderung steht, seinen Service strategisch neu auszurichten, dann teile doch diese Folge gerne mit ihm oder ihr. Vernetz dich auch gerne mit mir oder Nermin auf LinkedIn, um die Diskussion dort weiterzuführen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von CX Talks angekommen. Wenn du es noch nicht getan hast, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, um CX Talks zu abonnieren. Da hören wir uns auch sicher beim nächsten Mal in spätestens 14 Tagen. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.